Okay, thank you.
谢谢.
Let's meditate.
我们来冥想.
Telefon ausschalten. Räuspern. Was hast du gesagt? Wir meditieren jetzt, seid still. In der Zukunft will er mit euch meditieren. Stirn entspannt. Und du kannst dich auf diesen Punkt in deiner Stirn konzentrieren. Er hilft dir, dich besser zu konzentrieren. Entspann den Mund. Kleines Lächeln. Bauch leicht anspannen. Weiche Augenlider. Die Schultern ein bisschen zurück und nach unten. Und dann kommt zum Atem. Wir konzentrieren uns ein paar Minuten auf den Atem. Lange Ausatmungen. In dem Moment, wo du anfängst, dich konzentrieren, achte darauf, dass du dein Gesicht nicht anspannst. Dann stell dir vor, dass du im Dunkeln stehst, ganz schwarz. Und in der Ferne kannst du die Kerzenflamme sehen. Die ist ganz still. Nichts anderes. Die Flamme wird größer und du gehst durch die Flamme hindurch und auf der anderen Seite ist wieder alles schwarz. Dann ist da weiches, weißes Licht am Horizont. Wie das erste Licht vor dem Sonnenaufgang. Und es breitet sich langsam aus. Bis der ganze Horizont in diesem weißen, weichen Licht erstrahlt. Und dann ist da ein dunkles, rotes Licht. So wie beim Sonnenuntergang. Und dann wieder Dunkelheit. Du setzt dich hin. Und dann wird die Dunkelheit immer schwärzer. Tiefe, schwarze Dunkelheit. Du bist schon fast bewusstlos. Dein Geist ist ganz tiefgründig, fast so wie die Spitze einer Nadel.
And in that place comes feeling or color.
Und an diesem Ort breitet sich das Gefühl des Kristalls aus. Und darin ist dann dein Lehrer mit dir zusammen. Sehr friedvoll. Sitzt zusammen mit deinem Lehrer für ein paar Minuten. Ganz still, ruhig. Der Lehrer sitzt draußen, dir gegenüber. Jetzt versuche, deinen Geist in deinen Schädel zu nehmen. Und stell dir vor, dort ist eine kleine Kopie deines Lehrers in deinem eigenen Geist. Und dann, also sind es jetzt zwei Lehrer. Einer sitzt dir lebensgroß gegenüber. Der andere ist drinnen, in deinem Geist, ungefähr so groß wie der Fingernagel deines Daumens. Und jetzt verbringe die Zeit mit dem fingernagelgroßen Lehrer innen. Er ist hell und strahlend, so ähnlich wie eine Glühlampe. Und dann sitzt er aber immer noch der lebensgroße gegenüber. Und innen ist ein viel strahlenderer, ein kleiner in deinem Geist. Die nächsten Minuten verbringen wir mit dem in deinem Geist. Genieße es, sein Gesicht zu sehen. Genieß das Gefühl, das er dir gibt. Für die nächsten Minuten machen wir das. Stell dir den Lama im Außen vor. Kommt auf die Spitze deines Schädels, er wird immer kleiner.
And sinks into the top of your head.
Und er sinkt in deinen Schädel, in den Kleinen hinein. Und sie sinken entlang der Wirbelsäule nach unten, bis in dein Herz. Und sie werden immer kleiner, wie ein Zuckerkorn. Und im Kristall ist dein Lehrer ganz still. Und sehr glücklich. Und dann komm wieder zu deinem Atem. Drei tiefe Atemzüge. Und ganz langsam kannst du deine Augen wieder aufmachen. Streck dich. Der kleine Lama im Innern, der kleine, der ist sehr hell, von innen heraus. Das ist der echte, in deinem Geist. Und der im Außen, der große, das ist nur ein Spiegelbild des Kleinen. Der Äußere ist nicht wirklich. Wir denken, es ist andersrum. Wenn ich meine Augen schließe oder ich von meinem Lama träume, dann sind sie nur in meinem Kopf drinnen, aber das ist nicht der echte. Und wenn ich sie treffe und ich mit ihnen spreche, das ist der echte. Aber in Wahrheit ist es andersrum. Der Kleine in deinem Kopf, das ist der echte, der einem karmischen Samen entsprungen ist. Und wenn du den Kleinen in deinem Geist beobachtest, jede Sekunde 65 kommen 65 Bilder aus den Samen. Jede Sekunde reifen 65 Samen. Ich stelle mir das wie ein Springbrunnen vor. Und der Springbrunnen hat eine Form. Das Wasser bildet eine Silhouette. Aber in Wahrheit verändert es sich immer. Und neues Wasser kommt heraus, jede Sekunde. Aber es bleibt die gleiche Form. Also der Lama in deinem Geist, das Bild, und das entsteht auch so. Wenn du den Lama in deinem Geist beobachtest, ein paar Minuten lang, da Tausende von Samen reifen und sind aufgebraucht. Wir glauben, Geshe-la-der in meinem Geist, ich kann mir den vorstellen, aber der fühlt sich nicht so echter, mit dem ich spreche, mit dem ich einen Kaffee trinke. Aber der äußere Lama, den nicht du gemacht hast, der ist genauso wie der Ehemann in der Küche, der dich anschreit. Du glaubst, er schreit dich an, weil er sich entschieden hat, dich anzuschreien. aber in Wahrheit hast du ihn erzeugt. Es sind immer zwei Ehemänner in der Küche. Der eine spricht mit dir, weil er sich entschieden hat, mit dir zu sprechen. Und einer entspringt dem Samen, den du gepflanzt hast, als du mit deinen Kindern letzte Woche geschrien hast. Der zweite ist der echte. Der erste ist nicht real. Der guckt echt aus. Guckt aus wie ein Ehemann, der sich entschieden hat, dich anzuschreien. Aber es ist nicht so. Du machst ihn. Du musst dich daran gewöhnen. Wenn es wahr ist, wenn es wirklich wahr ist, dann ist jede Handlung, die du jemals in deinem Leben getan hast, falsch. Essen, arbeiten, deine Familie leben, mit deinen Freunden sprechen. Alles, was du jemals bis heute getan hast, war falsch. Dein Gefühl darüber war falsch. Diese Menschen waren nicht da draußen. Sie waren Bilder in deinem Kopf. Und wenn ich das sage, dann bekommst du ein anderes falsches Gefühl. Oh Geshe-la, wenn das wahr ist, dann lebe ich ja nur in meinem Kopf. Dann gibt es keine echte Welt, keine Freunde. Da gibt es keine Ehemann, da gibt es keinen echten Lehrer, sondern nur kleine Bilder in meinem Kopf. Und das sagen wir, das ist der zweite Fehler. Der erste Fehler ist dein ganzes Leben, dass du glaubst, die Menschen sind da draußen, dass sie von der anderen Seite kommen. Und dann sagen ein paar Lamas, das sind kleine Bilder, die aus deinem Karma entspringen. Ein strahlendes Licht in deinem Geist. Und dann machst du den zweiten Fehler. Oh, dann Geshe-la, dann lebe ich ja nur in meinem Kopf. Ein ganzes Leben ist wie ein Traum. Und auch das ist falsch. Sie existieren. Sie sind echt. Und sie kommen, entspringen deinen Samen. Das ist alles. Mach nicht den Fehler und mach auch nicht den Fehler. Nagarjuna hat gesagt, wenn du in Indien in den Auto fährst, manchmal sind wir in ein anderes Kloster gefahren, um mit ihnen zu debattieren. Es sind vielleicht ein paar hundert Meilen dahin. Aber die Fahrt dauert in Indien 12 Stunden. Und du musst super vorsichtig sein, weil die Straßen sind total eng. Und entlang der Straßen graben die Bauern Wassergräben. Und viele Autos fahren in den Graben. Und auch auf der anderen Seite, rechts und links. Und so ist unser Leben. Er fällt immer in den Graben auf der Seite. Der Ehemann kommt immer von dir. Die Kinder kommen von der anderen Seite. Aber in Wirklichkeit siehst du die kleinen Bilder in deinem Geist. Wenn du das glaubst, fühlt es sich unangenehm an. Geshe-la, dann ist ja nichts echt. Das ist ja dann so, wie wenn ich ein Manga-Comic-Buch in meinem Kopf hätte. Und dann wäre ja mein ganzes Leben wie ein Comic-Buch in meinem Kopf. auch das ist eine falsche Vorstellung. Das große Wissen und Verstehen des Buddha. Ja, du guckst strahlende Bilder in deinem Kopf an. Aber die sind echt, die gibt's. Und das Ding, von dem du glaubst, dass du es gerade siehst, der Ehemann da draußen, der sich entscheidet, mit dir zu sprechen, das ist nicht echt. Ihr müsst euch daran gewöhnen. Im schwärzesten Moment während deines Todes, nach der letzten tiefschwarzen Dunkelheit, und wenn sich das Prana in einem kleinen Tropfen in der Innenseite des Herzchakras sammelt für ein paar Minuten, bist du ganz nah an der Leerheit. Dann werden die Dinge kristallin. Im Buch heißt es, wie fühlt sich das an? Im September oder Oktober, wenn er nach Diamond Mountain kommt, da ist dieser Himmel so klar und die Sterne sind so hell. Ein chinesischer Freund ist mal nach Diamond Mountain gekommen. Die haben noch nie Sterne gesehen. Und ich glaube, in Diamond Mountain ist mit die klarste Luft auf der ganzen Welt. Wenn man da ein Paket von Instant-Nudeln kauft, die guten, musst du 4 Stunden fahren. Es ist wirklich ein guter Platz, um einen Retreat zu machen. Total still und sauber. Und dann gucken sie die Sterne an. Tim, ich weiß nicht, wen sie gefragt haben. Sind die morgen auch noch da? Im Herbst, im Oktober. Ist der Mond besonders groß? Wenn es Vollmond ist, verändert sich die Farbe des Nachthimmels. Und dann wird alles so ein bisschen kristallin. Und so fühlt sich dieser schwärzeste Moment während des Todes an. Es ist nicht die Farbe eines Diamanten. Es fühlt sich an, wie wenn du im Diamanten drin bist. Und alles ist ganz kontrastreich, scharf. Und in diesen paar Minuten hast du die Möglichkeit, die Leerheit direkt zu erfahren. Weil sich das Prana im Herzen sammelt. Sehr, sehr tiefgründig. Ganz, ganz, ganz klein. Wenn du weißt, was du dann tun musst, dann kannst du in diesem Moment zum Arya werden. Okay? Aber es beginnt. Ihr könnt jetzt anfangen. Gewöhne dich daran. Wir machen noch ein paar mehr Meditationen. Gewöhn dich an die Vorstellung. Wenn du ein paar von diesen wunderschönen Thai-Tänzern siehst, danke Jasmin. Gewöhn dich an die Vorstellung, dass du etwas in deinem eigenen Geist anschaust. Wenn es für dich schön war, dann deswegen, weil du jemand anderem etwas Gutes getan hast. Wenn es dir nicht gefallen hat, weil die Musik zu war, wie wenn sie eine Katze umbringen, dann ist das Ergebnis, weil du irgendwann jemand verletzt hast. Um ganz ehrlich zu sein, ich hatte heute gemixtes Karma, schwarzes und weißes. Es hat wunderschön ausgeguckt. Aber ich bin sehr empfindlich mit Geräuschen und das hat sich ein bisschen wie eine sterbende Katze für mich angehört. Und gestern haben wir über dieses gemischte Schwarz- und Weiß-Karma gesprochen. Den Lama zu sehen. Um dieses strahlende Bild aus einem Samen entspringen zu sehen, ist sehr, sehr gutes Karma. Deswegen müssen wir es praktizieren. Kann jemand raten, was der nächste Schritt ist, was wir in dieser Meditation machen? Was kannst du in der Küche tun, wenn du dann verstehst, dass es wirklich zwei Ehemänner sind? Ratet einfach. Erwische dich dabei, wie dieses Bild aus dem Samen entspringt. Ja, okay, ja. Du kannst ihn als Buddha sehen. Ihr solltet immer glücklich sein. Du solltest einen von den beiden auslöschen. Lösch einen von den beiden aus. Welchen? Der von der anderen Seite kommt. Der von der anderen Seite kommt, ist der Falsche. Nicht echt. Ich lerne euch jetzt ein neues Wort. Wir lernen Tibetisch, Sanskrit. Und jetzt bringe ich euch ein neues englisches Wort bei. Es ist wie Yoga, du musst tief einatmen. Ich habe es nicht getan. Ich habe es nicht getan. Er schreibt mich an, aber ich habe keine Schuld. Ich habe nichts getan. Ich habe es nicht getan. Der existiert nicht. Kann nicht existieren. Nichts passiert, weil du nichts getan hast. Das dritte Gesetz von Karma. Es ist unmöglich. Nichts in deinem Leben hast du je erfahren, ohne dass du es jemand anderem angetan hast. Es ist einfach nicht möglich. Nichts kommt von nichts. Und nichts kommt von etwas anderem. Wenn du eine Zitrone pflanzt, wirst du eine Zitrone bekommen. Wenn du eine Mango pflanzt, dann bekommst du eine Mango. Du musst dir keine Sorgen machen, dass wenn du eine Mango pflanzt, dass eine Zitrone wächst. Und alles funktioniert so. Alles hat eine Ursache. Und die Ursache ist logisch. Wenn du etwas Gutes tust, dann pflanzt, wenn du einen guten Samen pflanzt, dann wirst du eine angenehme Erfahrung haben. Also lösche den Ehemann aus, der dich anschreit. Ich habe nichts getan. So einen Ehemann gibt es nicht. Den gibt es nicht. Der nächste Schritt in dieser Meditation, die wir wahrscheinlich heute Abend dann auch machen. Was ist der nächste Schritt? Lösche den im Außen aus. Das ist nicht der echte. Der äußere Lehrer ist so ähnlich wie der Ehemann. Ich bin nicht schuld dran. Es ist schwer, aber wenn du es nicht lernst, dann hast du keinen, dann bist du nicht beschützt, wenn du stirbst. Wo das Wasser dich hinspült, in einen Hundekörper oder in einen Fischkörper. Du wirst keine Wahl haben. Du musst dahin gehen. Der Buddha ist zusammen mit seinen Studenten gesessen. Er saß gerne im Gras. Dann hat ihn jemand gefragt, komm, sei ehrlich zu mir. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Tier wiedergeboren werde und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Mensch wiedergeboren werde? Und manchmal gibt der Buddha Antworten, ohne zu sprechen. Okay. Der Staub auf meinem Finger. Verglichen mit all der Erde auf der ganzen Welt bis zur Mitte der Erde, bis hin zum Mittelpunkt der Erde. Und das sind die Menschen, die als Mensch wiedergeboren werden. Okay? So hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Du hast keine Wahl. Du musst diese Ideen lernen. Warum? Weil wir uns damit schützen. Es ist nicht der Schutz vor einem abgebrochenen Zahn, den dir der Zahnarzt gibt. Es ist Schutz für die nächsten Millionen Jahre. Wo wirst du hingehen? Was wirst du sein? Es geht nicht darum, was jetzt gerade passiert. Das ist eine große Frage. Wo wirst du die nächsten Millionen Jahre verbringen? Und dann hat jemand gesagt, Geshe-la, diese Meditation ist sehr unangenehm für mich. Aber ich erzähle euch jetzt was Cooles. Wenn du sie lernst, wenn du sie gut lernst und sie machst und die Ergebnisse sind dann, dann bist du sehr entspannt. Entspannt. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Die ganze Welt versucht mit großer Anstrengung nicht über den Tod nachzudenken. Und du umarmst den Tod. Ja, ich werde sterben. Ich bin bereit. Buddhas Körper. Ja, ich bin bereit. Das ist sehr selten. Jemand, der so sterben kann, das ist sehr selten. Oh, ich kann sterben. Okay. Wenn du die Meditation machst, dann wirst du so sein. Nicht verängstigt, sondern glücklich. Verstanden? Ich versuche, dass ihr in dieser Woche Spaß habt. Ich werde die Vorträge ein bisschen mischen. Es ist echt schwierig, jeden Tag dreimal 3 oder 4 Stunden zu sitzen. Deswegen versuche ich auch ein bisschen Spaß reinzubringen heute Abend. Heute Abend gibt es einen ganz speziellen Nachtisch, Ginkga Ching. Ah, Diamantschneider-Sutra. Diamantschneider-Sutra. Es gibt 2 berühmte Erklärungen der Diamantschneider-Sutra aus dem alten Indien. Nur 2 haben überlebt. Einer ist von Vasubandhu. Er hat ungefähr vor 700 Jahren gelebt. Der Titel seines Buches ist Die 7 großen Ideen in der Diamantschneider Sutra. Und sehr kurz. Jede Idee wird in 3, 4 Seiten abgehandelt. Und dann gibt es noch einen anderen Kommentar, geschrieben von Kamala Shila. Und ist sehr schwierig und sehr lang. Ich glaube, 120 oder 130 Seiten lang. Und alle Kopien sind verschwunden. Sanskrit gibt es nicht mehr, Chinesisch ist verschwunden. Es gibt es nur noch auf Tibetisch. Und es ist sehr schwierig. Meine Freunde aus Beijing, glaube ich, haben mich gefragt, ob ich Kamala Shila unterrichte. Und ich habe angefangen, es zu unterrichten. Und es ist total sexy. Echt cool. Schön. Und ich dachte mir, diese Woche können wir ein bisschen davon lesen. Jedes Jahr mache ich ein Viertel davon, also es wird 4 Jahre lang dauern. Also im letzten Retreat in Diamond Mountain haben wir es gemacht, aber wir sind nicht fertig geworden. Also wir werden dort anfangen, wo wir aufgehört haben. Vielleicht beenden wir es heute. Und heute Abend, nach der Pause, möchte ich euch die Gelübde lehren. Die 12 Gelübde einer Person, die Zuflucht nehmen will. Wenn du dich entscheidest, Schutz in den 3 Juwelen zu suchen, gibt es 12 sehr alte Richtlinien. Und es gibt eine Zeremonie, die du machen kannst, um dich zu diesen Richtlinien zu verpflichten. Jedes Mal, wenn du zu einer buddhistischen Zeremonie gehst, wie eine Einweihung, gibt es sehr viele Richtlinien, denen du folgen musst danach. Wenn du sie nicht einhältst, erzeugst du sehr schlechtes Karma.
Por supuesto, que es muy importante.
Deswegen ist es sehr wichtig, dass der Lama dir den Vertrag klar darlegt. Auf Deutsch heißt es das Kleingedruckte. Also bevor du dich zu den drei Juwelen bekennst, solltest du den Vertrag durchlesen. Vielleicht entscheidest du dich, die Richtlinien nicht anzunehmen. Nach der Pause lese ich euch den Vertrag vor, damit du das Kleingedruckte verstehst. Und dann wahrscheinlich am Sonntag werden wir die Zeremonie durchführen. Dann kannst du den Vertrag unterzeichnen, wenn du willst, in deinem Herzen. Es macht echt Spaß. Es ist ein problemfreier Vertrag. Und in dieser Tradition bekommst du dann einen neuen Namen. Deswegen muss ich eure Namen vorbereiten. Also wenn du glaubst, dass du den Vertrag unterzeichnen wirst, dann machen wir eine Liste. Schreib deinen Namen, trag den Namen einfach in die Liste ein. Und dann werde ich in den nächsten 2 Tagen die Namen vorbereiten. Wir haben deine Fotografien. Und dann werde ich den Namen nach deiner Fotografie aussuchen. Weil ich nicht jeden von euch kenne. Ich kann mich nicht an jeden Namen erinnern. Deswegen ist es gut, dass ich deine Fotografie dann anschauen kann und einen schönen Namen für dich aussuche. Es ist ein Dharma-Name und ich schreibe auch die Bedeutung auf. Ihr müsst es nicht tun, nur wenn ihr wollt. Wenn du die Zufluchtsgelübde vorher schon genommen hast, wenn du sie nimmst, das ist die vertragsunterzeichnende Geste. Du sagst dann, bis zum Tag, an dem ich sterbe, werde ich diese Versprechen einhalten. Also wenn du sie schon genommen hast, dann musst du sie nicht nochmal nehmen. Du hast sie immer noch. Aber ich würde mich freuen, sie dir nochmal zu geben. Ich habe zu Scott immer gesagt, 2-mal Nachtisch ist besser als 1-mal. Du bekommst keine neuen Gelübde. Die alten sind immer noch gut. Aber du erneuerst sie. Also ich freue mich auch, das zu tun. Wenn du die Gelübde jetzt nicht nehmen willst, dann könnt ihr dabei sein und zuschauen. Du kannst zugucken. Du kannst den Vertrag nochmal genau durchlesen. Mein Lama hat mir die Bodhisattva-Gelübde angeboten. Und ich habe 7 Jahre gewartet. Ich habe sie 7 Jahre lang nicht genommen. Ich habe den Vertrag immer und immer und immer wieder gelesen. Und als ich ihn gefragt habe, ich möchte jetzt Mönch werden, dann hat er gesagt, oh, ich werde dich jetzt ein paar zuerst austesten. Dann hat er mir den Vertrag gegeben und gesagt, du versuchst ihn einzuhalten, aber du musst ihn nicht unterschreiben. Ich habe 8 Jahre lang im Kloster gelebt und versucht, die Versprechen einzuhalten. Und nach 3 Jahren hat er gesagt, okay, jetzt kannst du sie nehmen. Jetzt kannst du, es ist wirklich ernst. Es ist so ähnlich wie zu heiraten. Mach es dir nicht leicht. Wenn du das Gefühl hast, du willst es erst später tun, dann ist es gut. Normalerweise gebe ich diese Vows nicht. Ich glaube, ich habe die Zeremonie seit 20 Jahren nicht mehr durchgeführt. Aber ich habe mir gedacht, wir sind im Lamrim an einer Stufe. Wir haben die Zuflucht erreicht. Deswegen werde ich sie hier geben. Aber ich werde sie auch hinterher nicht mehr geben. Deswegen ist es eine gute Gelegenheit. Oh, jetzt machen wir Pause. Wenn ihr zurückkommt, lese ich euch den Vertrag vor.
Okay, we'll start.
Jetzt machen wir weiter. Der Dharma-Anwalt ist bereit. Also lest jetzt den Vertrag durch. Es gibt 12 Teile in diesem Vertrag. Du musst diese 12 einhalten. Aber auch ich muss den Vertrag unterschreiben. In meinem Leben, wenn du etwas brauchst, werde ich versuchen, es zu tun. Das ist mein Anteil. Egal was, Geld, Zeit, Freundschaft. Ich werde versuchen zu helfen. Manchmal ist es so, dass zu viele Menschen auf einmal fragen, aber ich werde mein Bestes tun. Alles, was du brauchst. Meine E-Mail-Adresse ist geshemichael@gmail.com. Das ist aber nur für die, die den Vertrag unterschrieben haben. Dann werde ich versuchen, so gut wie ich kann. Manchmal reise ich oder so. Es gibt 12 Verbindlichkeiten. Wie lange habe ich Zeit, Kurt? Wir fangen jetzt damit an und werden es in der Abendklasse fertig besprechen. Diese 12 haben 2 Kategorien. Es gibt 6, die beziehen sich immer auf ein Juwel, zum Beispiel aufs Buddha-Juwel, aufs Dharma-Juwel oder aufs Sangha-Juwel. Also die ersten 6 Teile des Vertrages sie sind kein Versprechen an alle 3 Juwelen gleichzeitig, sondern immer nur zu einem, zum Buddha-Juwel, zum Dharma-Juwel oder zum Sangha-Juwel. Also 6 einzelne. Also das heißt, es müssen immer 2 Versprechen sein pro Juwel. Und von diesen 2 Teilen ist der erste immer negativ. tu das dem Buddha-Juwel nicht an, tu das dem Dharma-Juwel nicht an, tu das dem Sangha-Juwel nicht an. Das ist 1, 2 und 3. Und 4, 5 und 6. Mach das mit dem Buddha-Juwel, mach das mit dem Dharma-Juwel, mach das mit dem Sangha-Juwel. Das Erste, ist es positiv oder negativ formuliert? Negativ. Und wem gegenüber? Dem Buddha-Juwel. Das erste Juwel. Und vielleicht ist das das Schwierigste von allen. Nachdem du das Versprechen dem Buddha-Juwel gegeben hast, dann solltest du wirklich, wirklich hart daran arbeiten, dass wenn du etwas brauchst, du die vier Schritte verwendest. Du machst es nicht auf die alte Art und Weise. Die alte Art und Weise ist, wenn du krank wirst, auf die alte Art und Weise, du gehst zu einem Doktor nach dem anderen. Das heißt, du suchst Schutz beim alten Bob. Vielleicht kann er dir helfen, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht kommst du auf der anderen Seite der Straße an, aber vielleicht wirst du auch überfahren, weil er nicht mächtig ist. Ein Arzt kann dir nicht versprechen, dass du gesund wirst. Also das erste Versprechen ist, versuche nicht zu vielen alten Bobs zu gehen. Wenn du etwas brauchst, pflanze den Samen mit den vier Schritten. Weil dieses System ist der Körper des Buddha. Und das heißt, den Buddha wirklich um Schutz zu bitten. Die Buddha-Statue ist nicht das Buddha-Juwel. Selbst der physische Körper des Buddhas ist nicht das Buddha-Juwel. Der Dharma-Körper, das System der Samen, ist die Essenz eines Buddha. Ist das eine Lüge? Ja. Ist es eine Person? Ja. Im Innern von Buddhas Person ist das und das, beides. Es ist eine Person. Manche sagen, Buddhisten glauben nicht an Gott. Aber ich glaube, wir tun das. Leerheit und die Samen als in einer Person heißen Buddha. Wir glauben daran. Wenn du Schwierigkeiten hast, dann bitte Buddha. Versuch nicht, abhängiges Entstehen anzurufen. Aber wenn du abhängiges Entstehen anrufst, dann rufst du eigentlich Buddha an. In dem Moment, wo du versuchst, dich an die Leerheit zu erinnern, versuchst du dich an Buddha zu erinnern. Jetzt kommt eine wichtige Frage auf. Geshe-la. Heißt es, ich verspreche jetzt nie wieder einen Arzt anzurufen? Nein, das heißt es nicht. Warum? Was ist das Versprechen? Wenn du krank wirst, der erste Gedanke ist der erste Gedanke, welchem kranken Menschen kann ich helfen, damit ich meinen Krebs heile? Mit welcher Person kann ich die vier Schritte durchführen? Das ist der erste Gedanke. Der zweite Anruf ist, den Doktor anzurufen. Warum? Wenn du die richtigen Samen hast, dann wird dich der Arzt kurieren. Wenn du nicht die richtigen Samen hast, dann wird dich der Arzt umbringen. Aber geht nicht heim und erzählt rum, Geshe Michael hat mich einen Vertrag unterschreiben lassen, dass ich keinen Arzt mehr anrufen darf. So, das ist so nicht richtig. Manche Ärzte funktionieren. Warum? Weil du einem kranken Menschen früher geholfen hast. Und du hast die Samen, damit der Arzt dich heilen kann. Und wenn du zum gleichen Doktor gehst, aber nicht gleichzeitig auch einem anderen kranken Menschen hilfst, dann kann dich dieser Doktor nicht heilen. Du kannst dir das auch so vorstellen. Ich erzähle die Geschichte auch auf dem DCI. Orit, Scott und ich, wir leben in der gleichen Stadt. Es ist eine kleine Stadt. Wir haben keinen Supermarkt. Aber wir haben eine Post. Und wir haben auch ein Restaurant. Es macht nachmittags um 2 zu. Deswegen ist es so, dass wenn du mich daheim besuchst, müssen wir zum Frühstücken gehen. Und es gibt auch eine Post. Es ist kleiner wie eine Telefonzelle. Da sind 2 alte Damen. Ich glaube, die arbeiten da seit der Gründung der Vereinigten Staaten. Also stell dir vor, also Geshe Michael schreibt einen Brief an Geshe Michael. Vergiss nicht, jemand Kranken zu besuchen. Und dann tu es in den Umschlag, verschließe es und gib es einer der beiden alten Damen. Und sie machen dann so. Selbst in dieser kleinen Stadt wird es 3 Wochen dauern, bis dir der Brief zugestellt wird. Ich mache jetzt echt keinen Witz. Und ich glaube, der Briefträger ist der Bruder der beiden Damen. Er wird in seinem Auto kommen. Und ich lebe an einer nicht geteerten Straße. Und er wird die Treppe raufkommen mit dem Brief und an die Tür klopfen. Und dann gucke ich ihn an und ihn aufmachen. Geshe Michael, vergessen nicht, einem Kranken zu helfen. Ah, das ist der Brief, den ich vor 3 Wochen geschrieben habe, an mich selbst. Alles in deinem Leben ist wie ein Brief, den du vorher an dich geschrieben hast. Und jetzt kommt die Frage. Brauchst du den alten Briefträger oder nicht? Er ist der Doktor. Er ist der Doktor. Brauchst du ihn, ja oder nein? Jemand muss dir den Brief zustellen. Du hilfst jemand Kranken. Du pflanzt einen Samen. Und der Samen erzeugt den Arzt. Er kann dich töten. Also das erste Versprechen. Ich werde die 4 Schritte verwenden. Aber das heißt nicht, dass du nicht mehr zum Doktor gehen kannst. Bevor du zum Doktor gehst, hilf jemand Kranken. Wenn du dann behandelt wirst, hilf jemand Kranken, nachdem du geheilt bist. Hilf weiterhin Kranken, weil sonst wirst du wieder krank werden. Wie sagt man da dazu? Ich weiß nicht. Wenn du dich mit deinem Partner streitest, es ist okay, einen Mönch anzurufen oder einen Eheberater, aber zuerst du solltest jemand anderem helfen, der die gleichen Schwierigkeiten hat. Versteht ihr das? Wenn du nicht jemand anderem hilfst und zum Eheberater gehst oder zum Arzt oder auch Yoga ist das Gleiche. Manche gehen in die Yoga-Klasse und sie werden dünn und stark. Und manche gehen in die gleiche Yoga-Klasse und sie verletzen ihre Halswirbelsäule. Ihr könnt euch nicht daran erinnern, aber eines der ersten Dinge, die sie mir erzählt hat, als ich mit Yoga angefangen habe, du und David, die habe ich gesagt, ich reise viel. Ich reise viel. Ich habe nicht die Zeit, regelmäßig zur Klasse zu kommen. Dann hast, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dann hast du mir gesagt, wenn du reist, versuch im Internet herauszufinden und geh dort in die Yoga-Klasse, in irgendeine. Und du kannst viel lernen. Du kannst neue Lehrer kennenlernen. Du kannst neue Haltungen lernen. Und dann war ich einmal in Hongkong. Fast jeden Tag gehe ich. Ich liebe es, neue Yoga-Studios auszuprobieren. Und dann bin ich einfach dahin gegangen und keiner hat Englisch gesprochen. Und 2 Ladies waren und ich habe meine Yogamatte, meine Yoga-Klamotten angezogen und war vorbereitet anzufangen. Die hatten ganz schlechtes Benehmen. Was? Er kann gut Kantonesisch. Ja, ja, passt schon. Ich will einfach eine Yoga-Klasse nehmen. Ja, da ist das Geld. Und dann bin ich in den Raum und ich war der Erste, der da war. Du bist schuld. Ich war fertig für die Klasse. Die erste Frau, die reinkam, war schwanger. Das ist jetzt aber ganz schön komisch. Und ich habe auf den Lehrer gewartet. Die zweite kam rein, auch schwanger. Und in 5 Minuten waren dann 20 schwangere Frauen da. Es war die Geburtsklasse. Und dann hatte ich wirklich gute Dehnung hier. Hat mir viel geholfen. Und dann bin ich nach New York, habe mich für die Klasse angemeldet. Und normalerweise gehe ich wirklich einfach hin und nehme die erste Klasse. Und dann habe ich gesagt, was ist die nächste Klasse? Da nehme ich dran teil. Manchmal mache ich das auch im Kino so. Manchmal sage ich einfach, ich kaufe ein Ticket für den nächsten Film. Also ich gehe in die nächste Klasse. Okay. $15. Apropos, was ist es denn für eine Klasse? Es war nicht Schwangeren-Yoga. Es ist Wiederherstellungs-Yoga. Was ist Wiederherstellungs-Yoga? Es ist eine ganz besondere Klasse. Was für eine Art? Es ist für Menschen, die sich beim Yoga verletzt haben. Da habe ich gesagt, verlangt ihr Geld dafür? Ja. Also zuerst verlangt ihr Geld, damit sie sich verletzen, und dann verlangt ihr Geld, um sie zu heilen. Ja, das ist ein wirklich gutes Geschäftsmodell. Warum sprechen wir darüber? Die gleiche Klasse. Zwei unterschiedliche Menschen. Eine Person kommt rein, hat sich den Hals wirklich schwer verletzt und muss in die Wiederherstellungs-Yoga-Klasse. Die zweite Person fühlt sich jünger und stärker. Da muss es eine Ursache geben. Nichts ist zufällig. Ein Unfall in der Yoga-Klasse, dann öffnet sich ein Samen. Bevor du zu Yoga gehst, hilf einer alten Person und hör nicht auf, ihr zu helfen, damit sie etwas Training kriegt. Dann wird das Yoga funktionieren. Deswegen habe ich ein Buch geschrieben, das heißt, wie Yoga funktioniert. Wenn du das nicht tust, wenn du niemand Kranken hilfst oder jemand Alten oder jemand Einsamen, und ins Yoga gehst, um stärker und dünner zu werden, dann hast du den ersten Teil des Vertrages gebrochen. Okay. Der Vertrag ist jetzt schon ganz schön schwierig. Versteht ihr das? Du musst es nicht perfekt machen. Natürlich vergisst du es. Aber im Allgemeinen, wenn du eine Investition tätigst, Gebäude oder Aktien, wenn du den ersten Teil dieses Vertrages einhalten willst, was solltest du tun? Hilf jemand anderem, Geld zu verdienen, und dann investiere, und du wirst erfolgreich sein. Wenn du nur investierst, ohne jemand anderem zu helfen, dann hast du diesen Vertrag gebrochen. Es ist nicht einfach. Du wirst glücklicher, reicher und wirst deine Wirbelsäule nicht verletzen. Und der Vertrag beschützt dich. Und das ist der Grund für diesen Vertrag.